Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Beginnt mit BGBAT bis hin zum Bereicherungsrecht. Dabei kommt es uns vor allem darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
Ja, und wir starten mit ein paar Hausmitteilungen. Erstmal nochmal der Hinweis auf meinen Podcast von der Uni Speyer, also recht aktuell. Da besprechen wir immer, also meine Kollegin und ich, besprechen da immer am Ende einer Arbeitswoche, was so an den Gerichten passiert ist. Das ist, glaube ich, für jeden Studierenden, für jede Referendarin, für jeden Referendar relevant. Also hört da einfach mal rein. Da besprechen wir praktisch im Nachrichtenformat 15 Minuten, wie gesagt, was so in Gesetzgebung los ist, was bei den großen Gerichten und auch bei kleineren Gerichten Wichtiges entschieden wurde.
Das ist absolut sehr zu empfehlen, absolut zeitsparend. Ihr hört beim Kochen, beim Putzen einfach die aktuellsten Probleme und die Rechtslage und
genau,
spart euch
einfach
das Durchwälzen.
Einfach ein kurzes Nachrichtenformat, ist glaube ich ganz praktisch. Und ansonsten noch als kleine Hausmitteilung vielleicht, wir werden demnächst Kategorien hier einführen in den unterschiedlichen Podcast-Folgen. Das bedeutet für euch, ihr bekommt nochmal mehr Infos, dann immer nach dem materiellen Inhalt der Folge. Also wir haben, die Folgen werden so bleiben, wie sie sind. Also alles bleibt so, wie es ist. Bis zum Ende hin, nach dem materiellen Teil, haben wir dann sowas wie Entscheidung der Woche, Klausurempfehlung, Leseempfehlung und vielleicht noch ein paar Klausurtipps. Das heißt, für diejenigen, die nur den Inhalt der Folge mitnehmen wollen, die können die Folge nach wie vor genauso hören, wie sie es jetzt auch hören. Und für die Leute, die noch mehr Inhalt, vielleicht auch irgendwie noch andere Rechtsprechung, aber alles natürlich zu dem Thema der Folge mitnehmen wollen, die können dann am Ende noch die Kategorien hören. Ihr werdet sehen, wie das dann aufgebaut ist. Ja, genau. Zur heutigen Folge oder beziehungsweise erstmal zur letzten Folge. In der letzten Folge haben wir uns den Rechtsfolgenirrtum angeschaut und in der heutigen Folge werden wir uns Irrtümer anschauen, die mir wirklich fremd sind. Also bei mir ist es ja auch schon jetzt länger her, das zweite Examen. Wie lange ist es jetzt her, unser zweites Examen? Ein Jahr?
Über ein Jahr.
Über ein Jahr. Und da war ich Zivilrecht vielleicht noch ganz gut aufgestellt, aber mir sagt jetzt zum Beispiel heutige Folge Irrtum über den Geschäftstyp, sagt mir wirklich überhaupt nichts mehr. Und deswegen bin ich umso gespannter, Theresa, was du mir dazu erzählen kannst. Ich hoffe, du stellst mir nicht zu viele Fragen.
Ach, wir machen das ganz entspannt. Und zunächst einmal, wir besprechen Unterfälle des Inhaltsirrtums. Immer noch. Inhaltsirrtum, ihr wisst mittlerweile, es kommt euch zu den Ohren raus. Es ist ein Irrtum über die rechtliche Bedeutung und Tragweite der Erklärung. Ich glaube, mittlerweile weiß Sebastian sogar auch den Merksatz, der Erklärende
weiß, was er sagt, weiß aber nicht, was er damit sagt.
Perfekt. Hm? Also wir haben schon einen Lernerfolg hier zu verbuchen. Und jetzt schauen wir uns den Irrtum über den Geschäftstyp an. Also ein Unterfall des Inhaltsirrtums. So, was könnte denn darunter fallen? Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn aus Sicht des Empfängers die Annahme eines Kaufvertrags erklärt wird, aber das als Annahme eines Schenkungsangebots gemeint ist. Error in negotio. Und was ich ein bisschen eingängiger finde als Beispiel, nehmen wir uns doch mal die Wohnungssuche in Mainz vor. Man ist ein armer, kleiner Student, möchte jetzt aber eine Wohnung in Mainz haben. Was verlangen denn die Vermieter da meistens von einem?
Also bei mir war es eine Bürgschaft, natürlich. Nicht von mir, sondern von meinen Eltern.
Richtig. Ja. Und das ist zum Beispiel ein super eingängiger Fall, wenn der Erklärende sich verbürgen will, aber aus Versehen einen Schuldbeitritt erklärt. Also Sebastians Eltern wollten sich für ihn verbürgen, aber damals wussten sie noch nicht so genau. Sebastian war ja auch noch nicht so weit fortgeschritten in Jura, was der Unterschied zwischen Bürgschaft und Schuldbeitritt ist.
Was ist denn da der Unterschied?
Also beim Schuldbeitritt, wie das Wort so schön sagt, da tritt noch ein Schuldner bei. Also eine dritte Person tritt zusätzlich neben den bisherigen Schuldner in das Schuldverhältnis ein. Also deine Eltern zusätzlich zu dir damals. Und das bedeutet dann, dass diese hinzutretenden Schuldner neben den bisherigen Schulden, also neben dir haften.
Also nicht nacheinander, sondern nebeneinander.
Genau, es begründet leicht eine Gesamtschuld der Schuldner gegenüber dem Gläubiger. Und das ist auch genau der Unterschied zur Bürgschaft. Bei der Bürgschaft haftet der Bürge nur subsidiär und akzessorisch auf eine fremde Schuld. Das ist eine fremde Schuld, das wird nicht zur eigenen Schuld wie beim Schuldbeitritt. Mhm. Deshalb muss der Bürge nur leisten, falls der Hauptschuldner, also du armer kleiner Student, keine Zahlung leistet. Einmal neben und einmal Beitritt als zusätzlicher Schuldner. So, dann habe ich noch zum Irrtum über den Geschäftstyp einen Fall aus der Rechtsprechung. Zum Beispiel liegt es auch vor, wenn der Patient als Mitglied der Sozialversicherung im Krankenhaus behandelt werden will, er aber einen Vertrag über eine private Behandlung unterschreibt. Also ihr seht, da ist ganz einfach, diese Fälle zu erkennen beim Irrtum über den Geschäftstyp. Es wird einfach ein komplett anderer Vertrag.
Ja, also auch hier wieder dient, glaube ich, so ein bisschen dieser Unterfall des Inhaltsirrtums, dass man sich dann einfach merkt, Irrtum über den Geschäftstyp, einfach, dass man das auswendig lernt, dass man weiß, dass das ein Inhaltsirrtum ist. Ne? Hatten wir ja gesagt, das ist clever, wenn man die Unterfälle auswendig lernt, nicht nur den Oberbegriff Inhaltsirrtum auswendig und versucht es dann in der Klausur einzusortieren, sondern dass man schon wirklich die Unterfälle auswendig lernen, weil die schon immer das Problem eigentlich mal gut beschreiben oder den Irrtum sehr genau beschreiben, wie jetzt hier auch.
Genau, und wenn ihr dann den Satz noch könnt, er weiß, was er sagt, er weiß aber nicht, was er damit sagt, dass zum Beispiel bei Sebastians Eltern, die eigentlich bürgen wollen, aber die wissen jetzt nicht als juristische Laien, was sie da jetzt mit erklären und sagen, ja, wir treten bei, da merkt ihr es dann auf jeden Fall nochmal. Also der Satz ist absolut super, der sollte stehen und daran kann man auch wirklich, wirklich viel festmachen. Gut, wir haben den Irrtum über den Geschäftstyp kennengelernt. Jetzt gibt es noch einen weiteren Unterfall, den Identitätsirrtum. Ein Inhaltsirrtum kann sich auch daraus ergeben, dass der Erklärende die für jedes Rechtsgeschäft erforderlichen und daher zumindest konkludent in jeder Willenserklärung notwendig in Bezug genommenen Grundbedingungen falsch identifiziert. Also die Grundbedingungen Essentialia Negotii. Und das liegt vor, wenn eine Person oder die Sache, auf die sich die Erklärung bezieht oder die Erklärung nennt, eine andere ist. Hier gibt es zum Beispiel den Irrtum über die Person des Geschäftspartners. Jemand will einen Vertrag mit einer bestimmten Person abschließen, zum Beispiel aber nur namentlich bekannt und richtet dann das Angebot irrtümlich an einen Namensvetter. Und da kennt ihr aus dem Strafrecht schon die Bezeichnung, dann liegt ein Error in persona vor. Ist dir sowas schon mal passiert, Sebastian, dass du aus Versehen jemand anderen zum Beispiel angeschrieben hast und dachtest, du hast jetzt mit einer anderen Person den Auftrag abgeschlossen?
Ja, meistens immer was Peinliches dann über WhatsApp irgendwie, was man eigentlich jetzt nicht unbedingt der Person schreiben wollte. Und dann versucht man es noch zu löschen, ist sich aber nicht sicher, ob das der andere schon gesehen hat. Das ist mir wahrscheinlich schon mal passiert, klar.
Okay, aber bei diesem Irrtum über die Person des Geschäftspartners, das ist zum Beispiel bei mir im Dorf der Fall. Bei mir gibt es ganz viele Meier, Müller und Schulzes. Mhm. Und zufälligerweise haben die auch ganz viele Handwerksunternehmen, zum Beispiel Dachdeckereien. Da gibt es zwei Müller, das sind Brüder. Der eine, der ist bekannt, der ist gut, der andere
ist schlecht.
Geht so. Der eine ist der Hans, der andere der Fritz. Aber wenn man jetzt googelt, man hat zum Beispiel gehört, ja, der Müller soll super gut sein und man stößt jetzt auf den einen, leider per Google, der jetzt nicht so gut ist, und schickt hier ein Angebot raus und schließt einen Vertrag mit dieser Person ab, wollte aber mit dem Bruder, der viel besser arbeitet, den Vertrag abschließen, dann habt ihr ein Irrtum über die Person des Geschäftspartners. So, dann haben wir noch den Irrtum über den Geschäftsgegenstand. Über den Gegenstand. Der Erklärende irrt sich über die Identität des Vertragsgegenstands. Zum Beispiel, er möchte ein im Arbeitszimmer hängendes Bild kaufen. Aber dieses Bild wurde zum Beispiel vorher schon ohne Wissen des Erklärenden abgehängt und ein anderes Bild aufgehängt. Das ist dann so ein klassischer Klausurfall für einen Error in Objekto. Was kann noch so ein Irrtum über einen Geschäftsgegenstand sein? Also ganz aktuell, ich schaue zum Beispiel gerade nach Eigentumswohnungen. Sebastian kennt mich so ein bisschen. Was ist mir immer ganz wichtig bei Wohnungen? Was brauche ich unbedingt?
Ja, da erinnere ich mich, als wir Lerngruppe hatten für das zweite Examen, hast du eigentlich immer auf der Terrasse in der Sonne gesessen, sodass man eigentlich nichts von dir gesehen hat, sondern immer nur so einen Sonnenschein irgendwie.
Richtig.
Ja.
Ich brauche
also
Sonne.
Also einen Balkon. Genau. Oder einen Garten oder so.
Ich brauche auf jeden Fall eine Wohnung mit Balkon oder Terrasse. Und jetzt könnte zum Beispiel der Fall eintreten, ein Immobilienverkäufer, der bietet mehrere Eigentumswohnungen zum Verkauf an. Die sind alle in Maß und Schnitt identisch, aber die eine Eigentumswohnung hat einen Balkon zur Straßenseite, das ist die Nordseite, heißt, da kommt halt nie die Sonne hin. Und die andere Eigentumswohnung, die hat einen Balkon zum Garten, zur Südseite. Und ich will natürlich die Südseite haben, dass ich wieder mit allen Leuten nur als Sonnenschein kommunizieren kann draußen, wenn das Wetter schön ist.
Entsprechender Sonnenstrahl war das dann immer.
Ja. Und diese Südseitenwohnung, die schaue ich mir natürlich an und hätte die gerne. Dann erklärt mir leider dieser Immobilienverkäufer, dass die Wohnung jetzt gerade schon verkauft ist, er aber eine identische Eigentumswohnung hat, die er mir anbieten kann. Dann sage ich, oh, das ist wunderbar, dann nehme ich doch die. Wir schließen jetzt einen Immobilienkaufvertrag. Ich gehe irrtümlicherweise davon aus, dass es auch die Wohnung ist, auch mit einem Balkon zur Gartenseite, zur Südseite. Allerdings ist die Wohnung identisch nur in Maß und Schnitt und hat jetzt den Balkon zur Nordseite. Heißt, ich kriege gar keine Sonne ab und bin super unzufrieden. Dann habe ich aber das Glück, es ist ein Irrtum über den Geschäftsgegenstand und dann kann ich anfechten. Bei dem Irrtum zum Geschäftsgegenstand ist auch noch wichtig, dass man zum Eigenschaftsirrtum abgrenzt. Eigenschaftsirrtum, das nehmen wir später mal noch durch, das ist ein Irrtum über die Eigenschaften eines Vertragsgegenstandes. Und hier ist auch die Grenze zwischen Identitätsirrtum und Eigenschaftsirrtum ziemlich fließend, aber da direkt.
Also auch strittig? Ist umstritten?
Nee, nicht umstritten, man muss dann differenzieren, zum Beispiel beim irrt man über die ganze Sache, man kann es einmal so nehmen, dann liegt ein Identitätsirrtum vor, irrt man über einen Teil, also nur über eine Eigenschaft, dann ein Eigenschaftsirrtum. Oder man kann es auch dahingehend abgrenzen, wenn jetzt ein Objekt ohne die Verwendung eines bestimmten Begriffs individualisiert wird, zum Beispiel ich zeige auf irgendwas, auf so einen Ballen Stoff und sage, ich will das da. Dann enthält meine Erklärung objektiv keinen Begriff, mit dem ich jetzt eine Vorstellung verbinde oder eine Eigenschaft hätte zum Ausdruck bringen können, also das Stichwort Verlautbarungsirrtum. Dann kann der Erklärende in diesem Fall mit dem Inhalt der Erklärung keine falschen Vorstellungen verbunden haben. Aber geht der Erklärende insgeheim davon aus, dass der Vertragsgegenstand bestimmte Merkmale aufweist, dann ist er zur Abgabe seiner Willenserklärung durch eine falsche Vorstellung über tatsächliche Gegebenheiten bewogen worden. Und dann liegt nur so ein Realitäts- bzw. Motivirrtum vor, der grundsätzlich unbeachtlich ist. Und ein solcher, der kann eben nur im Rahmen von einem Eigenschaftsirrtum Bedeutung erlangen, aber das schauen wir uns in einer anderen Folge gesondert an, weil es eben so wichtig ist. Hier ist nur wichtig, ist es schwierig, die Grenze ist fließend zwischen Identitäts- und Eigenschaftsirrtum, aber die Rechtsfolgen sind ja identisch, also dass es im Ergebnis ja grundsätzlich auch unerheblich ist. Gut, jetzt haben wir den Irrtum über den Geschäftstyp, wir haben den Identitätsirrtum, Unterfall Irrtum über Person des Geschäftspartners und Irrtum über den Geschäftsgegenstand uns angeschaut. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Irrtum, nämlich der Motivirrtum, den ich gerade schon erwähnt hatte. Motivirrtum. Was ist das denn? Sebastian, hast du noch eine Ahnung, was denn so ein Motivirrtum war? Ist der beachtlich? Ist der unbeachtlich?
Ich habe immer nur im Kopf, dass der unbeachtlich ist.
Perfekt.
Motivirrtum.
Sehr schön. Motivirrtum ist unbeachtlich, weil es ist ein Irrtum über den Beweggrund des Erklärenden, der ihn zu seiner konkreten Willensbildung veranlasst hat. Der Beweggrund, also warum, wieso, weshalb. Zum Beispiel denkt man macht ein gutes Geschäft.
Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar eine Empfehlung, die wir immer zu Beginn von dem nächsten Semester eigentlich immer ankündigen, denn der Nomos Verlag hat diese Dreier-Gesetzesbände, das ist, könnt ihr auf der Nomos-Seite oder bei uns in den Shownotes, ist die Verlinkung drin, sehen. Das ist, sind drei Gesetzesbände, schwarz, rot, gold, also einmal rot für Strafrecht, schwarz für Zivilrecht und gelb, gold halt, für öffentliches Recht. Und da sind praktisch alle Gesetze drin, die ihr in eurem gesamten Studium braucht. Das heißt, ihr braucht nicht mehr Gesetze, ihr braucht keine lose Blattsammlung, sondern ihr könnt euch einfach diese Gesetzesbände, die auch wirklich nicht teuer sind, die sich jeder leisten kann, kaufen und dann seid ihr gut dabei, habt die immer in den Vorlesungen oder in den AGs dabei, die auch nicht sperrig sind, die passen in jede Tasche. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache und erleichtert das Leben mit den Gesetzen auf jeden Fall. Man muss eben auch nicht nachsortieren, wie bei den lose Blattsammlungen. Werbung Ende.
Aber der durch Auslegung ermittelte Inhalt der Erklärung entspricht in solchen Fällen dem Willen des Erklärenden. Der Erklärende hat objektiv das erklärt, was er auch subjektiv erklären wollte, sodass für eine Irrtumsanfechtung seiner Erklärung kein Raum ist. Also objektiv erklärtes und subjektiv gewolltes stimmen überein. Ihr wisst, ein Irrtum anfechtbar ist ja nur, wenn das auseinanderfällt. Ja, beim Motivirrtum irrt der Erklärende nicht darüber, was er sagt oder was er damit sagt, was er mit seiner Erklärung zum Ausdruck bringt, sondern er irrt über Umstände, die ihn zur Erklärung gebracht haben, motiviert hatten. Die sollten aber nicht Bestandteil des Rechtsgeschäfts werden. Also deshalb rechtlich unerheblich und berechtigt nicht zur Anfechtung. Grundsätzlich. Zum Beispiel, Sebastian denkt, er macht ein super tolles Geschäft. Ihm wurde jetzt gesagt, wenn er das Bild kauft von mir, das habe ich in meinem Wohnzimmer hängen, ich verkaufe es ihm für 10.000 und er hat mal so ein bisschen rumgegoogelt und denkt, er kann es für 20.000 verkaufen. Am Schluss ist das Teil aber nur 5.000 wert und er macht dann zum Beispiel Minus. Dann kann er nicht wieder zu mir kommen und sagen, oh, ich habe gedacht, ich kriege viel mehr für das Bild. Ne? Gell, Freundchen? Ich nehme das nicht wieder zurück. Sondern es liegt hier nur ein Motivirrtum vor. Weil es ein Irrtum über den Wert einer Sache ist. Ich möchte mal noch weitere Beispiele nennen, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Zum Beispiel, wenn man eine Verpflichtung anerkennt, in der irrigen Annahme, sie bestehe bereits. Oder ihr bucht eine Urlaubsreise, jetzt war ja Ostern, und habt gedacht, ihr bekommt in dieser Zeit Urlaub. Aber ihr könnt in dieser Zeit überhaupt gar keinen Urlaub nehmen, zum Beispiel der Urlaub ist schon verbraucht. Oder der Irrtum über die Entwicklung der Kaufkraft des Geldes oder Irrtum über Stabilität politischer Verhältnisse. Vor allem jetzt auch gerade ganz relevant. Es gibt allerdings Fälle, bei denen ausnahmsweise dieser Motivirrtum beachtlich ist. Beachtlich ist ein solcher Motivirrtum bei 119 Absatz 2, bei einem Eigenschaftsirrtum, den wir uns noch anschauen, und gegebenenfalls bei einem offenen Kalkulationsirrtum. Stichwort Kalkulationsirrtum, das ist das Thema der nächsten Folge und da schauen wir uns an, ob ausnahmsweise ein solcher Motivirrtum beachtlich ist.
Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit dem Kalkulationsirrtum und einem
klausurrelevantes Thema.
Genau.
Bleibt dran.
Mit einem Fall, den wir dabei haben, den werden wir dann durchsprechen. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.